Adventszeit, die Weihnachtszeit ist eine schöne Zeit, aber es ist auch eine ernste Zeit. Die Jenny hat ein bisschen die Bedeutung von Advent hier definiert. Ich habe auf Wikipedia geschaut und ich habe mir das Ding aufgeschrieben. Ich habe gesagt, das lese ich der Gemeinde vor, dass wir ein für alle Mal wissen, was Advent wirklich ist und was es zu bedeuten hat. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Aber zuerst möchte ich alle grüßen, vor lauter Advent. Ich grüße alle ganz herzlich im Namen Jesus, die zum ersten Mal da sind, euch einen besonderen Gruß, auch die per Livestream dabei sind. Der Herr segne euch alle. Und es ist so herrlich, dass wir im Gottesdienst mit Gott zusammen sein dürfen. Man spricht es so leicht hinaus, aber wenn Gott nicht hier wäre, wenn Jesus nicht hier wäre, wäre alles umsonst. Weil er aber hier ist, ist es so eine herrlich heilige Angelegenheit und wir preisen ihn dafür. Jetzt zu Advent. Advent eigentlich, Adventus Domini, bezeichnet die Jahreszeit, in der die Christenheit sich auf das Fest der Geburt Jesu Christi, Weihnachten, vorbereitet. Ist der erste Teil, laut Wikipedia. Zugleich erinnert Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen. Das ist die zweite Erklärung. Also, alles schön, weihnachtlich, sich vorbereiten auf dem Fest, Geburt Jesu. Aber im Normalfall, wenn man Geburtstage feiert, feiert man das Geburtstagskind nicht nur, wie er als Baby damals war. Die Menschheit feiert nur das Baby, immer wieder Baby, aber man feiert doch sein Heranwachsen und Jesus war erwachsen und sein Wirken. Also wenn wir Weihnachten feiern, sollten wir uns nicht begrenzen auf das Baby-Dasein, sondern unbedingt auf Christus, wie er ist. Und den zweiten Teil möchten wir sehr ernst nehmen. Also ob der Christ war oder nicht Christ ist, der die Definition gegeben hat, zugleich erinnert Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen. Meine Frage, wie stark erwarten die Christen das zweite Kommen Jesu? Ich bringe die Frage anders. Wie stark erwarten wir das zweite Kommen Jesu? Es wird ja persönlicher. Und dann könnte ich es noch enger schrauben. Wie stark erwartest du Jesus und ich? Wie stark erwarte ich ihn? Der Herr schenke Gnade, dass wir von ganzem Herzen dabei sind. Unsere Hoffnung und Erwartung ist die Wiederkunft Jesu. Und unsere Adventsfeier oder Feierlichkeiten sollten tatsächlich so sein, dass wir kaum abwarten, wir feiern, unser Herr Jesus könnte jeder Moment zurückkommen. Und wann es soweit ist oder sein wird und wie er es macht oder wie wir es erleben, da müssen manche Dinge in unserem Leben schon stimmen, damit wir seine Wiederkunft erleben können oder damit wir ihm begegnen können. Und unser geistliches Leben muss schon stimmen. Und die Zeiten sollten wir auch erkennen, wann er kommt und wie er kommt. Wir lesen dazu aus Matthäus 24 von 3 bis 14. Also es wird nicht ganz adventlich, aber doch. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt auf den zweiten Teil der Wikipedia-Erklärung Akzent legen. Hier heißt es im Vers 3, Kapitel 24 vom Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Wie herrlich der Name Jesus ist. Und die Christen oder die an ihn glauben werden gehasst werden um Jesu Namens willen. Vielleicht kommen wir auch da noch drauf hinzu. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wir kennen diese Geschichte. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir sehnen uns auch danach. Und es ist auch eine gute Einstellung. Aber wir sehen auch, dass wir jetzt in einer Zeit hineingekommen sind, wo die Geschehnisse der Endzeit sich kanalisieren, sich zusammenschieben. Andersrum gesagt, wir sind angekommen wie in einem Trichter. Stellt euch einen Trichter vor, einen Riesentrichter. Ist erstmal konisch und dann wird es enger und zylindrisch und noch enger. Schade, ich hätte ein Bild können hertun. Wisst ihr, Geschwister, bis wir oben schwimmen, oben im Trichter sind, ganz oben, da hat man noch Freiheit, da fühlt man sich noch frei. Aber spätestens seit Corona ist der Trichter enger geworden. Seit Corona sind wir in diesem Trichter hinein tiefer gekommen und wir merken, es wird etwas anders werden. Dieses Trichtersystem geht schleunigst voran, tatsächlich. Es kommen fast täglich andere Geschehnisse, andere Gesetze, andere Situationen in dieser Welt. Und die Sachen geschehen so rasant. Und der Trichter wird enger. Viele hoffen und sagen, wenn es wenigstens nur wieder so wäre wie vor Corona. Habt ihr schon solche Stimmen gehört? Also ich kann wirklich, ich wage zu sagen, so wird es nie mehr. Der Trichter wird immer enger werden. Und dann könnten wir fragen als Christen, Herr, warum das? Warum geschieht uns das? Herr, es war doch viel besser anders. Ich nehme die Brille ab. Aus Liebe zu uns Menschen weil Gott sein Wiederkommen vorbereitet. Wer fühlt sich wohl im Trichter? Alles Geschehen, was hier geschieht, Geschwister, und das hört sich jetzt etwas herausfordernd aus, geschieht nur aus Liebe Gottes zu uns Menschen, damit wir sein Kommen erwarten und bereit sind. Und lasst uns noch ein Bibelvers lesen, im selben Kapitel, Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Ein Aspekt ist im selben Kapitel des Kommens Jesu ist, dass die Tage verkürzt sein werden oder verkürzt sind. Ich möchte einfach ein paar oder zumindest zwei oder drei solche Aspekte, solche Dinge, die wirklich uns so alltäglich sind und das Kommen des Herrn und die Endzeitgeschehnisse so richtig im Alltag nahe bringen, ist tatsächlich, die Zeit wird knapper. Wem von uns ist es schon aufgefallen, dass ihm die Zeit nicht reicht? Ich habe immer wieder gehört und auch selber, Mayo, ich nehme mir 8 Dinge am Tag vor und wir kriegen kaum 4 fertig. Wo ist die Zeit geblieben? Die ganze Welt jammert, es ist alles so hektisch, es ist alles so knapp geworden. Viele haben keine Zeit für sich, viele können nicht das ausleben, was sie unbedingt wollten, was auch in der Freizeit nicht, sie haben keine Zeit, sage ich mal, für Urlaub oder die Zeit ist verkürzt. Steht ja hier geschrieben, die Zeit ist verkürzt worden. Also ich sage, in meiner Kindheit oder als ich jünger war oder viel jünger war, schien mir tatsächlich die Welt noch sowas von in Ordnung, dass ich gedacht habe, oder ich habe an einem Tag erlebt, ein Tag hat wie ein Monat gehabt. Das schien mir, ich weiß noch, wie meine Großmutter Waschtag war montags, ihr kennt ja die Älteren, und da war keine Automatisation oder großartige Maschine. Also damals, zu meiner Zeit, in dem Land, wo wir waren, gab es schon Waschautomat, Waschmaschine, aber das konnte nur eins drehen. Du musstest warm Wasser reintun und du hast einen Vorteil gehabt, du musstest nicht von Hand rummachen, weil das Ding hat die Wäsche so weit bewusstlos geschleudert, bis es sauber war. Und es war ein Ereignis, aber es ist, ich weiß, so Berge von Wäsche war da am Montag und Großmutter hat es reingeworfen, ich durfte hinkommen zum Fringen, weil sie hatte zu wenig Kraft zum nachher ausfringen, aber es ging alles und wir hatten noch Zeit und Spielen und Fußball und abends noch lang und alles, also es schien so viel mehr. Und wenn ich so die Alten gefragt habe, die haben gesagt, oh, wir sind morgens aufgestanden im Stall und Landwirtschaft und heim und dann noch ein Mittagsschlaf und dann wieder ein wenig und am Abend sind wir lange draußen gesessen. Und wir, die wir jetzt so automatisiert sind, wir haben ja Küchen, die können schon fast einkaufen gehen, uns Essen schon so servieren. Also alles läuft so automatisch. Egal in welcher Branche. Und trotzdem jammern die Leute, sie haben keine Zeit. Aber Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt sein würde, könnte niemand bestehen. Aber wisst ihr warum? Denkt ihr, Gott hat einfach Spaß gehabt, dass er uns die Zeit kürzt oder wegnimmt und sagt, okay, jetzt kürze ich denen die Zeit. Es würde niemand bestehen können. So viel Verführungen, so viel Sündhaftigkeit, so viel Ablenkung wie in unserer Zeit ist, hat es wohl noch nie gegeben. Und Gott liebt die Menschen so sehr, er liebt dich und mich. Bevor ich mich mit meiner wenigen Freizeit noch ans Internet klebe und Dummheiten vielleicht einschaue oder abgelenkt werde durch Medien oder auch durch die Gesellschaft, sagt der Herr, komm, ich kürze Ihnen die Zeit. Schlaue Leute haben wohl festgestellt, zu unserer Zeit, irgendwo Wissenschaftler, haben die Menschen von 24 Stunden effektiv höchstens 16 Stunden. So viel ist die Zeit geschrumpft. Also ich kann es nicht definieren, ich bin auch kein Physiker, der die Zeit da so kann definieren, aber so wird es berichtet. Und ich kann es demnach, was ich jetzt so erlebe, nachvollziehen. Und ihr wahrscheinlich auch. Wir sagen doch alle, wo ist die Zeit geblieben? Und wenn du draußen sprichst mit Menschen, die Gott nicht kennen, die sind auch richtig nervös dadurch. Ich habe keine Zeit für das nicht und das nicht und dann wird es auch teilweise turbulent. Wisst ihr, wer am allerwenigsten sich beschweren dürfte über Mangel an Zeit? Die Christen, wir. Geschwister, der Herr hat es uns verkürzt. Der Herr hat es wohl gemeint, dass wir der ganzen Verführung nicht verfallen. Unsere Jugendlichen sind sowas von den Gefahren ausgesetzt. Diese Verführungen gehen in ihren Kreisen noch mehr wie bei den Älteren. Die Älteren müssen sich ja wahnsinnig schon bremsen. Aber die Jugendlichen, die Verführung geht schon in den Schulen, in den Grundschulen. Und weil die Liebe Gottes so groß ist, verkürzt er die Zeit. Ich bin froh, wenn der Herr die Zeit verkürzt, weil wir geschützt werden und unter Umständen nicht in Dingen reinkommen, nicht unter Umständen, sondern der Herr will nicht, dass wir tatsächlich die Angebote des Feindes so weit auskosten, dass wir wirklich dem Verfall wirklich preisgegeben werden. Der Herr möchte wirklich uns Gnade schenken. Meine Frage ist jetzt, wie nützen wir die Zeit, die wir haben? Die Zeit ist jetzt verkürzt. Was machen wir mit der vorhandenen Zeit? Ich will dir sagen als Christ, es wird dir wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit bleiben, dass du dein Traumvilla verwirklichen kannst und deine ganzen Luxusträume in Erfüllung bringen kannst. Wahrscheinlich wird dir die Zeit nicht ausreichen, weil der Herr es verkürzt hat. Aber es ist auch nicht so schlimm. Aber die Zeit, die wir zur Verfügung bekommen haben, wie nützen wir es? Welche sind die Prioritäten? Welche sind unsere tatsächliche kostbarste Zeiten? Für was verwendest du deine Zeit, die dir zur Verfügung geschenkt worden ist? Wir merken, in Schwenningen ist die Uhrenindustrie groß geworden, die haben die Zeit sehr hoch gepriesen und hin und her geschaukelt, weil die Zeit durch die Uhren so wichtig gesehen war. Aber Gott hat die Zeit in seiner Hand. Gott hat die Zeit uns zur Verfügung gegeben. Gott hat diese Zeit tatsächlich nicht einfach nur uns gegeben, sondern dass wir die Zeit nützen für ihn. Das Volk Israel wurde vom Pharao errettet und erlöst. Ich will sie erretten, damit sie mir dienen. Der Herr Jesus hat uns errettet, damit wir unsere Träume ausleben unsere Träume verwirklichen oder damit wir für ihn bereit sind. Geschwister, welche sind unsere Prioritäten? Für was investieren wir unsere Intelligenz, unsere Kraft, unsere Freizeit, das, was wir haben, für was? Stell du dir die Frage. Ich kann verstehen, dass man ganz normal arbeiten muss. Nicht nur verstehen, ich muss es auch. Wir müssen das tun, was wir tun müssen. Aber wo hängt unser Herz? Geschwister, und hier können wir tatsächlich alle in uns gehen und sagen, die Zeit, so habe ich darüber vielleicht noch gar nie nachgedacht, aber die Zeit, das nicht für Gott effektiv genützt wird, sondern für außerhalb von Gott, ist verlorene Zeit. Und wenn wir als Christen uns Christ nennen und trotzdem die Zeit anderweitig verwenden, kommt, lasst uns aus 2. Korinther 13, Vers 5 lesen. Schaut mal, was Paulus hier sagt. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann werdet ihr ja untüchtig. Geschwister, heute Morgen ist es so wichtig, dass wir uns tatsächlich prüfen. Sind wir in Christus? Sind wir in ihm verbunden? Sind wir tatsächlich im Glauben fest? Oder sind wir so halbherzig? Sind wir oberflächlich? Aber ich sage, wenn die Prüfung korrekt ausfällt und wenn es nicht auf Gottes Seite ist, dann ist alles umsonst. Ich lese es nochmal. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn Jesus Christus in dir ist, wohl dir. Wenn Jesus Christus aber nicht die erste Priorität in dir ist, nicht den ersten Platz in deinem Denken, in deinem Wollen, in deinem Arbeiten, in deinem Traum, in deinen Fantasien ist, dann ist alles umsonst. Ihr lieben Geschwister, lasst uns diese Zeit ausnützen. Und ich sage uns, es steht alles in der Bibel, aber die Bibel ist so heilig und so gerecht und so wahrhaftig. Also in der Welt geht auch mal ein 7 für ein 8. Bei den Menschen kann man vieles kosmetisch schön machen, aber Gott hat Augen wie Feuerflammen. Bei Gott wird es nicht gehen. Gott sieht, ob wir in ihm sind. Gott weiß es, aber ich weiß es auch. Und du weißt es auch. Und der Herr möchte dir Gnade schenken, dass du in ihm bist. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir es genau nehmen mit der Zeit. Die Zeit wird noch mehr verkürzt werden. Der Trichter wird noch enger werden. Nicht, weil die Welt so böse ist. Gott will kommen, er will uns retten, er liebt uns so sehr. Er will uns heilig bei sich haben. Er möchte unbedingt, dass wir zu ihm kommen. Herr, ich möchte gar nicht mehr aus dem Trichter rausgehen. Herr, ich möchte kaum abwarten, dass du wiederkommst. Und er wird kommen. Der Herr schenke Gnade. Wir lesen noch Hebräer 2, Vers 1 und 2, 1 bis 3. Jetzt wieder. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören. damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Geschwister, wir können unsere Zeit für uns leben. Wir können unsere Zeit mit unseren Hobbys verwenden oder aufwenden. Wir können schönste Zeit mit der Familie haben. Wir können in der Gemeinde sein, pünktlich, jedes Mal. Wir können jede Gebetsversammlung, jede Möglichkeit der Gemeinschaft ausnutzen, aber wir können es auch ohne. Aber hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wenn wir aber das Wort nicht hören, wenn wir aber das Wort nicht lesen, wenn wir denken, wir können mit Pyjama ab und zu ein wenig zugucken per Livestream, es reicht mir, einmal in der Woche, es reicht, den Rest machen wir selbst. Du, da treiben wir an unserem Heil vorbei. Geschwister, wir können unsere Zeit nicht einfach nach unserem Dünken benutzen. Der Herr hat uns die Zeit gegeben, der Herr hat die Zeit kanalisiert, der Herr hat die Zeit konzentriert, der Herr nützt die Zeit, damit du und ich errettet werden, weil er uns so lieb hat. Aber er möchte niemanden zwingen dorthin. Er liebt uns. Er liebt uns. Du kannst trotzdem mit deiner Zeit machen, was du willst. Aber du darfst aufmerken. Der Herr schenke Gnade und schaut weiter. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn hatte, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Geschwister, in unserer Zeit ist Gottesdienst und Gottesdienstbesuch und machen, was man will und leben, wie man will, ziemlich easy oder ziemlich aktuell. Jeder macht, wie er will. Aber Geschwister, es ist gut, wenn wir genau darauf achten. Es ist so gut, wenn wir den Herrn ernst nehmen. Ich darf ja ab und zu auch mal so eine Zeit haben, wo ich Gott, oder ich habe manchmal, ich nehme mir die Zeit, wo ich Gott enger suchen darf, mehr mit ihm zusammen bin und mehr beten und auch fasten darf. Oder Geschwister, der Herr zeigt uns Träume, Visionen, er offenbart Sachen. Wir können mit ihm so eng verbunden sein. Er ist so ein Kompass. Er möchte uns so sehr lenken. Er möchte uns so sehr bei sich haben. Nur, es kommt darauf an, wie wir unsere Zeit verwerten und wo wir unsere Zeit verbringen und mit was und mit wem. Der Herr schenke doch Gnade, dass wir wirklich auf ihn schauen und wirklich mit ihm ganz eng verbunden sein. Denn die Zeit wird sich noch mehr kanalisieren. Und die Zeit wird noch weniger. Und nochmal, der Trichter wird enger. Ihr lieben Geschwister, wollen wir unsere Zeit jetzt in die Hand nehmen, beziehungsweise dem Herrn weihen und sagen, Herr, ich sehe, Zeitknappheit kommt von dir. Es ist ein Endzeitzeichen, ein Endzeitschrei von dir. Ab jetzt will ich dein Wort, ab jetzt will ich die Gemeinschaft, ab jetzt will ich die Gemeinde, ab jetzt will ich die Predigten, ab jetzt will ich Gottesdienst, Gottesdienst nennen und auch leben. Ein zweites Signal oder Endzeit-Alarm ist Stress und Panik. Kennt ihr Leute, die gestresst sind? Ich kenne viel. Manchmal bin es auch ich. Ich hoffe nur, dass ich nicht panisch werde. Aber schaut mal, so viel Stress wie in unserer Zeit habe ich zumindest noch nie erlebt. Aber früher hieß es, Todesursache Nummer 1 ist Fettleibigkeit, gut leben und so weiter. Die Ärzte wissen es. Heutzutage heißt es, Todesursache Nummer 1 ist Stress. Und die Leute haben auch Grund, sich zu stressen. Stellt euch oder stellen wir uns vor, wir hören ja jeden Tag Sachen. In der Wirtschaft wird alles knapp. Lieferengpässe, da könnte ich jetzt eine ganze Predigt machen. Wissen wir, wie es ist. Die privaten Leute haben existenzielle Sorgen. Wie wird es sein, wenn ich keine Arbeit mehr habe? Manche haben jetzt schon Kurzarbeit. Die anderen sagen, wenn alles teurer wird, es heißt ja auch schon Lebensmittelknappheit und so weiter. Und manche drehen fast durch, tatsächlich. Ich hoffe, dass die Christen ein wenig anders sind. Aber auch die Umstände und das, was alles ist und war, kann dich schon stressen. Wie viel hören wir? Er legt sich am Abend gesund hin, ist kaum 50 Jahre alt und steht am Morgen tot auf oder umgekehrt. Und es stresst. Geschwister, das stresst. Manche kriegen Panikattacken. Was ist, wenn es mich trifft? Kommt, lasst uns noch eine Bibelstelle lesen in Lukas 21, Vers 25 und 26. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über all die ganzen Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Klimaerwärmung. Oh, da könnten wir 8 Predigten halten. Die Menschen sind tatsächlich, du darfst gar keinen Fernsehen mehr schauen oder die Medien, außer Klimaerwärmung und sich festkleben und Sonstiges, siehst du die letzte Zeit nicht mehr. Die Leute sind panisch und teilweise kann ich sie auch verstehen. Aber wie ist es mit uns Christen? Komm, ich tue die Brille wieder ab. Geschwister, der Herr hat es uns vorausgesagt, ich habe das schon seit 10 Jahren gelesen, so intensiv wie jetzt habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Also das wird kommen, unser Klima wird ins Wanken kommen, es werden Hochwasser, es werden Trockenheiten, aber der Herr hat es vorausgesagt, damit wir uns bereit machen. Einerseits schade, die es trifft, natürlich. Aber wir sehen, dass Gott so ganz genau, ganz konzentriert sein Wiederkommen vorbereitet. Und es darf uns natürlich nicht in Panik stürzen. Aber wenn ich in Hochwasser bin, wenn ich mal plötzlich nichts zu trinken habe, wie verhalte ich mich? David sagt, ich gehe aber im Hause des Herrn und schütte mein Herz bei meinem Heiland aus und der Herr schenkt Gnade. Und dieses Ventil geht auf und der Stress ist weg. Wisst ihr, manche kriegen es auf die Leber, die andere kriegen es am Herz, die andere, was weiß ich, Lunge und Magen und so weiter. Aber wenn der Herr durch sein Wort uns so richtig tröstet, fürchte du dich doch nicht. Ich habe dir es doch vorausgesagt. Das ist nichts Unbekanntes. Das ist genau das, was ich dir, meinem Kind, schon vorausgesagt habe. Ich bin doch bei dir. Ich habe euch nicht vergessen. Ich möchte nur, dass ihr euch bereit macht, dass, wenn ich komme, ihr die Ewigkeit in Besitz nehmen könnt. Geschwister, wollen wir das? Oh, ich wünschte, wir würden es so richtig begreifen, auch ich. Herr, schenk uns Gnade. Schenk uns Gnade, dass wir, nicht nur wir, wisst ihr, wir sind ja, wir haben ja jetzt, nehmen wir an, die Information. Aber wir sind berufen, hinzugehen und dieser gestressten Menschheit, dieser gestressten Welt, deinen Nachbarn, die so lieb sind, die deine Katze füttern, die alles für dich tun, wenn du sie bittest. Die Arbeitskollegen, die so nett sind, und es sind wirklich viele nette Menschen. Bringen sie zu Gott irgendwo und sag, du stress dich nicht, guck, das ist so. Wir können die Natur nicht verändern, wir können das Göttliche nicht menschlich angehen. Aber so ist es. Chill. Gott ist dabei. Geschwister, wir sind so sehr gefordert wie noch nie. Und der Herr schenke Gnade, wirklich, ihr alle dort hinten und ihr alle hier vorne, dass wir die Zeit nützen, den Stress abzuschöpfen und wegzunehmen durch das, dass wir Hoffnung den Menschen bringen. Bring das Wort Gottes und sag, hier steht's geschrieben. Komm, der Herr hat dich nicht verlassen, aber vor seiner Wiederkunft wird es geschehen. Oh, der Herr schenke Gnade. Geschwister, vielleicht schließe ich hier, aber ein Zeugnis möchte ich unbedingt weitergeben. Ich war so erfreut gestern, so in der Vorbereitung. Wisst ihr, wenn man sich so für die Predigt konzentriert und du dann rausgeklingelt wirst und gestört wirst und manche wollen dann 1000 Fragen haben und so, habe ich gesagt, okay. Und da hat mich schon im Urlaub ein paar Mal angerufen. Und ein Bekannter, eigentlich ein Freund. Jörg, wo bist du? Jörg, nicht der Jörg, was? Ich sehe den Jörg nicht. Ah, da. Du wirst wissen, vor wem die Rede ist, irgendwann, sonst sage ich es dir. Es kam ein Gläubiger aus einer anderen Gemeinde zu mir. Letztes Jahr oder Anfang des Jahres, kann ich nicht mehr genau sagen, und steht bei mir im Laden und verzweifelt. Seine Frau hat schwerstens Krebs, x-mal operiert, ganzer Körper voll mit Metastasen, sie stirbt. Und der Sohn ist Arzt, ist keine Hoffnung mehr, laut dem Sohn, ist nichts mehr zu machen. Sie wurde nach Bonn und Heidelberg und Karlsruhe, überall, und es ist vorbei. Und der ist auch Christ und sagt mir das. Und ich habe ja solche, ich sage es, Zeichen vom Heiligen Geist, manche nennen es auch Ticks oder so. Ich kriege dann irgendwie so wie einen Schüttelfrost. Und dann weiß ich, der Herr ist mit dabei. Und dann habe ich ihm gesagt, du, erstens bist du Christ und ich auch. Wir haben einen Gott, der kann Tote auferwecken, nicht nur Krebskranke heilen, der könnte deine Frau heilen. Und dann habe ich Zeugnisse erzählt von meiner Mutter, wie der Herr sie geheilt hatte. Und aus meiner Familie. Aber er hat gesagt, ha, wenn Gott will, geschieht's. Habe ich gesagt, weiß was. Und ich sage euch, Gemeinde, ich weiß nicht, ob wir für die Frau gebetet haben, damals, letztes Jahr, so wie ich mich kenne, wahrscheinlich habe ich sogar hier gesagt. Aber wir haben gebetet und ich habe mehrmals gebetet, weil er ein netter Freund ist, von dem ich jetzt spreche. Ich nenne keinen Namen. Und immer wieder habe ich gesagt, berühre seine Frau, weil ich wusste, wie es bei uns war, als die Mutter eigentlich dem Tode geweiht war und wie der Herr wieder Gnade geschenkt hat. Wie ein Ehemann fühlt oder wie Kinder fühlen. Und ich habe immer wieder vor dem Herrn gesagt, Herr, erbarm dich. Übrigens, wenn wir für eine Sache beten und wir nicht mitfühlen, nicht Schmerz dabei haben und nicht uns wirklich mit der Sache identifizieren, bet lieber gar nicht. Geschwister, Wenn wir zum Herrn kommen und beten, dann muss unser Herz, müssen wir nicht Pharisäertum spielen, sondern unbedingt sagen, Herr, es ist eine Not. Er ist mein Bruder, der hat jetzt ein großes Problem. Und jetzt wollte er mich gestern unbedingt sprechen. Und er sagt, du, meine Frau ist topfit. Nachdem ich von dir gegangen bin, hast du mich einfach durcheinander gebracht, auch in meinem Glauben. Und ich habe dann angefangen auch zu beten. Und ich weiß, du hast viel gebetet. Sage ich, ja, ich habe echt gebetet. Du, meine Frau, die lässt dich grüßen und sagt, der Herr segne dich. Sie ist fit. Sie ist geheilt worden. Die Ärzte wollten ihnen sämtliche Therapien noch geben und dann kam irgendwo ein Arzt aus Villingen. Wenn man der eine Therapie gibt, stirbt sie. Lass sie so ruhig sterben. Und dann hat der Herr eingegriffen. Und lass sie ruhig leben. Wie herrlich. Wisst ihr, diesen Ventil gibt uns der Herr, wenn der Druck noch so groß ist, wenn der Feind noch so tobt. Im Herrn haben wir Herrlichkeit. Geschwister, ich möchte uns in dieser Zeit wirklich ermutigen. Nun, vielleicht ist hier jemand und sagt, ja, Hansi, du sagst es immer so schön, aber bei mir klappt alles hinten und vorne nicht. Wie soll ich es machen? Bei mir ist immer Turbulenz. Ich suche Frieden und mich hasst jeder. Ich rede mit Leuten schön und sie antworten mir böse. Passiert mir auch. Lest mal die Psalmen aufrichtig. 2/3 der ganzen Psalmen, erstmal andersrum, Psalm 23, 91, 103, das sind die schönsten Psalmen, das geht ab wie Öl. Aber in den meisten Psalmen jammert der Psalmschreiber. Herr, du hast mich verlassen. Ich bin wie ein Ausgeschütteter. Herr, räche dich meinen Feinden. Also es sind Jammerpsalmen und irgendwo Vergeltungspsalmen. Herr, vergilt denen, die mich beleidigen. Vergilt denen, die mir Unrecht tun. Und ihr kennt diese Psalmen vom David. Aber wie schön ist es, dass David, es heißt nicht, dass David hin ist und jedem die Ohren abgehakt hat, sondern er hat es vor dem Herrn ausgeschüttet. David war ja König, er hätte können die Leute kürzer machen damals. Aber er hat es dem Herrn geklagt, dem Herrn gejammert, dem Herrn gesagt. Aber ich ging dann im Herrn, aber dennoch zum Schluss hin, gelobt sei der Name des Herrn, der mir Frieden schenkt. Wenn du solche Probleme hast, fang an, Psalmen zu schreiben. Psalm sagt, deine ganze Klagen, die sind so böse, schreib sie alle ab. Die haben mir tatsächlich das und jenes getan. 150 sind geschrieben, den Rest gehört dir. Du kannst nochmal. Und sag, Herr, aber ich komme im Hause des Herrn, ich komme zu dir, hilf du. Herr, nimm du meine Sache in deiner Hand. Ich sehe es, ich klage dir, es tut mir weh. Sie verletzen mich, die Kollegen, die Vorgesetzten, die Geschwister sogar in der Gemeinde. Oh, sind die auch manchmal böse, ja. Aber Herr, ich komme im Haus des Herrn und ich bete für sie und du machst wieder gut. Die Zeit wird kürzer. Der Stress wird nicht kleiner. Ventil ist beim Herrn. Die Zeit ist des Herrn. Vergebung ist im Herrn. Freude kommt vom Herrn. Wollen wir es haben?